toll. Ich habe Mittwochmorgen einen Termin verpasst, weil ich da wegen Schnee lange im Stau gestanden habe. Ja, wohl nicht gebetet. Und ich habe mich sogar vorbereitet, bin extra früher losgefahren. Das ist echt. Ich glaube auch, echt. Gott vertrauen und länger schlafen scheint mehr zu bringen, als sich vorzubereiten und was auch immer zu machen. Ja. Ja, ich habe letztes Mal in der Predigt, also letzten Freitag, so eine kleine Nebenbemerkung fallen lassen und habe gesagt, dass es gar nicht schlecht ist, sich festzulegen, Dinge zu machen, die einem eher unangenehm sind. Und habe das dann gesagt, dass ich hier eine thematische Verpflichtung in der Gemeinde habe. Über ein Thema muss ich jedes Jahr mindestens einmal predigen, nicht über das Thema Geld. Und das war nötig, das so festzulegen. Also alle anderen Predigten kann ich mir immer aussuchen, aber das war nötig, das mal festzulegen, weil das so ein Thema war, das mir immer unheimlich unangenehm war, gerade so am Anfang meines Dienstes. Also ich konnte echt nicht über Kohle predigen, das war voll schwer für mich, obwohl ich natürlich weiß, dass das für jeden Menschen ein wichtiges Thema ist. Also es gibt keinen, der nicht irgendwie mit Geld in Verbindung kommt, entweder weil er keins hat oder weil er welches hat. Aber irgendwo denkt man immer wieder an Kohle. Und so war das eigentlich blöd, irgendwie, dass ich das nicht so hingekriegt habe. Und mir hat es extrem geholfen, da diese Verpflichtung zu bekommen, dass ich das einmal im Jahr machen muss. Jetzt habe ich dieses Jahr schon einmal gepredigt und dachte dann, Gott sei Dank, das habe ich hinter mir. Dann musste ich nochmal drüber predigen, weil Gott was sagte. Und dann habe ich wieder gedacht, so, Gott sei Dank, jetzt habe ich es hinter mir. Und jetzt fällt wieder irgendwie so ein richtiges Finanzwort in mein Herz. Und ich möchte heute zum dritten Mal in diesem Jahr über Geld predigen. Und ja, kann mich auch mittlerweile ganz gut damit arrangieren. Also ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Aber immer noch irgendwie ein großes Thema für mich. Und ich bin auch immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich darüber reden muss. So auch hier. Bin ganz froh, dass ich euch nicht sehe wegen der Scheinwerfer. Aber bin mal gespannt, wie das alles so sich entwickeln wird. Es ist ja kurz vor Weihnachten und Weihnachten spenden viele Deutsche die sogenannte Weihnachtsspende. Wäre jetzt eine interessante Frage, ob man das in der Türkei auch so macht. Da habe ich jetzt also nicht da bei Wikipedia nachgeguckt, ob man dann nicht nur den Baum sich hinstellt, sondern auch spendet. Aber mich hat einfach mal so die Frage interessiert, so wie viel Euros spenden eigentlich die Deutschen im Jahr? Also der statistische Normalbürger, wie er in der Behördensprache genannt wird, wie viel Kohle meint ihr, gibt der im Jahr weg? Also Frage an euch, und wir könnt ihr ja mal schätzen. 5 Euro? Ja, von mir aus mit Kirchensteuer. 50 ist gar nicht schlecht. Also, nach Auskunft irgendeiner Spendenorganisation ist es so, dass jeder Deutsche im Jahr wohlgemerkt 30 Euro spendet. Oder aber, wenn man Kirchensteuer und Vereinsbeiträge, die ja quasi auch dann sowas sind wie Spenden, wenn man das noch mitrechnet, zahlt der durchschnittliche Deutsche im Jahr 60 Euro an irgendeine soziale Organisation oder um irgendeinen Missstand in der Welt zu bessern. 60 Euro. Das ist ungefähr gar nichts. Und wenn du dann sogar noch meinst, irgendwie so nur 30 Euro, ne, wenn man Kirchensteuern sowas abrechnet, dann 30 Euro durch 12, und wieder kommst du auf einen Betrag, der liegt unter 3 Euro, der ist im Monat, der ist auf 2 Euro irgendwas im Monat oder so, die Deutschen in irgendeiner Weise spenden. Und ehrlich, als ich das gelesen habe, boah, habe ich gedacht, da schäme ich mich fast für irgendwie. Das ist eine Zahl, die mich echt schockiert, die ich in keinster Weise cool finde, wo ich eigentlich eher das Gefühl habe, dass es das ganz schön peinlich ist. Also auch wenn du sagst, es sind 60 Euro im Jahr, dann sind das irgendwie 4 Euro irgendwas im Monat. Also das ist echt ungefähr gar nichts, was man in Deutschland so spendet. Und die gleichen Leute, die auf diese Weise spenden, sind natürlich dann auch die, die sich extrem aufregen. Genau 5 Euro. Du hast recht. Ach Scheiße, jetzt kann ich ja die ganze Predigt schon wieder wegschmeißen. Ne? Das ist völlig falsch. Aber die gleichen Leute, die, sagen wir mal, 5 Euro im Monat spenden, wenn es dann irgendeinen so Spendenskandal gibt, ne, und irgendeine Organisation dann wieder auffliegt damit, dass irgendein Berater finanziert hat, der viel zu viel Kohle gekriegt hat oder dass viel zu viel Geld irgendwo in Verwaltungsstrukturen hängen bleiben, dann sind das genau diese Leute, die sich total aufkrücken und mit so einem Hals durch die Gegend laufen und sagen, diesen Verbrechern werde ich nie wieder was geben, ist ja auch, man hat ja gar keinen Einfluss darauf, was die mit unserem Geld Geld machen und ich finanziere das auch noch, dass der sich dann einen größeren Schreibtisch kaufen kann und das ist doch echt ein Skandal und sagt damit im Grunde genommen, ab heute werde ich meine 5 Euro im Monat für mich behalten. Ich werde sie lieber für Zigaretten ausgeben oder Alkohol oder neue Computerspiele oder keine Ahnung für was auch immer. Da sind sie erheblich besser angelegt als in irgendeiner wohltätigen Organisation. Und das werde ich nicht mehr mitmachen, was diese Leute mit meiner Kohle machen. Und es sind auch genau die gleichen Leute, und da ärgere ich mich wirklich drüber. Es sind auch die gleichen Leute, die dir dann sagen, wenn du mit ihnen über Gott reden willst, die dann so rüberkommen und sagen, ja, wenn es einen Gott geben würde, dann dürfte es doch keinen Hunger mehr in der Welt geben. Und solange es irgendwie Kinder gibt, die in Afrika verhungern, solange kann ich nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Und früher bin ich auf sowas immer auch eingegangen und habe mir den Mund fusselig geredet. Mittlerweile kriege ich echt einen Hals dabei. Weil der Hunger an der Welt garantiert nichts ist, wofür Gott verantwortlich ist, sondern etwas ist, was ein Problem ist, das hundertprozentig lösbar wäre, wenn die Leute, die mehr Kohle haben und die Industrienationen und alles, wenn die mal mehr Geld geben würden in die dritte Welt, dann würde es keinen Hunger in der Welt mehr geben. Aber ich meine, solange es irgendwie Leute gibt, die 5 Euro, vielleicht sogar weniger, bereit sind, wie von ihrem Überfluss zu geben, solange ist es eigentlich klar, dass sich manche Dinge in der Welt nicht ändern werden. Aber es ist nicht irgendwie, dass Gott daran schuld ist, sondern es ist daran, was daran schuld ist, sind letzten Endes wir. Und ich weiß, es ist unpopulär, sowas zu sagen und man macht das irgendwie in Deutschland als Prediger nicht, aber irgendwie drängt es mich auch, danach irgendwie gerade über solche Sachen auch mal zu predigen. Ich meine, wir sind gerade in der Predigtreihe, wo es um Sünde geht und um Werte. Und ich meine, dass es ein großer Wert ist, im Reich Gottes nicht nur auf sich selber zu gucken, sondern ein Segen zu sein und dass Geiz eigentlich auch schon eine ganz schön veritable Sünde ist. So eine Statistik, die ich glaube ich öfter mal gebracht habe, habe ich mal gelesen, ist, dass das Tafelsilber, das amerikanische Christen haben, wohlgemerkt nur amerikanische Christen und nur das Tafelsilber, absolutes Luxusgegenstand, was kein Mensch braucht, aber dass allein irgendwie das Tafelsilber reichen würde, um die Schulden der dritten Welt zu bezahlen. Ich meine, erst so vor dem Hintergrund solcher Statistiken kann, glaube ich, keiner mehr sagen, dass Gott in irgendeiner Weise daran schuld ist, dass es Menschen gibt, die in dieser Welt in Armut leben. Kann nicht sein. Ich habe vor einer Weile mal in einer Kirche gepredigt, ich weiß nicht mehr, evangelisch oder katholisch, und es war rappelvoll, da waren 300 Leute oder sowas, und in den Fürbitten ging es dann auch wieder darum, dass man Gott gebeten hat, doch irgendwas dagegen Missstände zu machen, ich weiß nicht, was da gerade aktuell war, und man hat also da ja, mit mehr oder weniger Inbrunst dafür gebetet. Und nachher wurde da eine Kollekte eingesammelt für das gleiche Krisengebiet. Und bei diesen ganzen 300 Leuten war nachher in der Kollekte noch nicht mal 100 Euro. Und da war also so viel Kupfergeld drin, wie das der Kirchendiener oder wie auch immer der Typ heißt, der die Klingelbeutel einsammelt, die ja so kaum alleine tragen konnten. Das war ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall echt eine Sache, die ich total peinlich fand. Und als ich dann nachher darüber nachgedacht habe, auch wie so das Gefühl hatte, dass Jesus zu mir sagt, wer nicht bereit ist, aus seinem Überfluss mehr zu geben als ein paar Kupfermünzen, der muss auch nicht dafür beten, dass ich da irgendwas mache. Und das heißt nullstens, dass ich gegen Gebet bin. Ganz im Gegenteil, ich bin absolut für Gebet. Ich glaube, dass Gebet alles bewirkt. Aber ich glaube, dass wir manchmal einfach Gott Dinge zuschieben, die eigentlich in unserem Verantwortungsbereich sind. Und ich weiß manchmal auch nicht, irgendwie, was Gott mehr machen könnte, als dass es Leute gibt, denen er Geld gibt in ihre Verantwortung, in ihre Verwaltung. Also was soll Gott mehr machen? Ich glaube, das Problem oder eigentlich die meisten Probleme, die es im sozialen Bereich gibt, die liegen nicht am Geldmangel, sondern die liegen an unserer Herzenseinstellung. Das, woran die Menschheit wirklich kaputt geht, ist nicht ein Finanzproblem, sondern ist ein Problem mit unserem Herzen. Und wir brauchen Jesus an dem Punkt, um uns zu verändern. Und das ist für mich eigentlich das größte Wunder überhaupt, wenn Gott eingreift und so ein Herz, das sich nur um sich selber dreht, das nur den eigenen Vorteil sieht, so ein Herz so verändert, dass man auf einmal nicht mehr nur einfache Gebete spricht, sondern dass man bereit ist, Hand anzulegen, dass man bereit ist, etwas von sich selber zu geben, dass man bereit ist, zu investieren, damit manche Sachen sich ändern. Und ich meine, dass es etwas ist, das kann kein Politiker. Das kann man nicht mit irgendwelchen Volksreden machen. sondern das ist etwas, was nur Jesus machen kann. Wenn Gott nicht das Herz der Menschen ändert, dann weiß ich nicht, wer es sonst ändern soll. Hätte ich keinen Glauben für, dass es aus irgendeiner anderen Richtung kommt, sondern es ist etwas, das direkt von unserem Gott kommen müsste. Und was mich so auch echt bekümmert, ist, dass ich oft so den gleichen Spirit eigentlich in der Gemeinde finde. Das ist, dass Ungläubige sich um sich selber drehen und sich wie Wunder, was für Spender vorkommen, wenn sie 5 Euro im Monat geben, das ist, okay, damit kann ich leben. Da kann es nicht sein, dass das Herz Jesus-mäßig verändert ist und da das muss man einfach als gegeben hinnehmen. Aber ich finde es eigentlich traurig, dass ich Spuren davon auch immer wieder in der Gemeinde finde, und jetzt meine ich nicht unsere Gemeinde oder Gemeinden von Leuten, die heute Abend hier sind, sondern eigentlich fast überall, wo ich bin, irgendwie, dass gerade wenn es um Geld geht, dass die gleiche Einstellung, die die Welt hat, auch in der Gemeinde ist. Und ein Punkt, der es mir immer extrem schwer gemacht hat, über Geld zu predigen, ist, dass ich einfach keine guten Vorbilder habe. Die meisten Finanzpredigten, die ich gehört habe, sind immer über das Prinzip von Saat und Ernte gegangen, und das waren immer irgendwie so Predigten von Leuten, die gesagt haben, wenn du in Gottes Reich reingibst, und damit natürlich ihre eigene Gemeinde oder ihren eigenen Dienst meinten, dann wird Gott sich nicht lumpen lassen und er wird dir das, was du investiert hast, wiedergeben. Wie es im Matthäus-Evangelium heißt, Matthäus 10, völlig anderer Zusammenhang übrigens auch, aber es wird immer zitiert in solchen Fällen, 30-fältig, 60-fältig oder 100-fältig. Und dann habe ich oft so Predigten gehört, wie von Leuten, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, die dann gesagt haben, so, man ist verrückt, wenn man sein Geld in Banken anlegt, weil Gottes Reich bringt einen viel, viel höheren Zinssatz. Wo gibt es eine Bank, die dir 30% auf deine Einlagen gibt? 30-fach? Ach nee, stimmt. Oh, stimmt. Das ist sogar. Oh. Das ist immer das Gleiche. Leute, ich bin Theologe. Ich bin echt kein Mathematiker, wie ich leider immer wieder feststelle. Stimmt. Also nicht 3, also extrem viele Prozente. Gibt auf das, was du da reintust. Das gibt's nur bei Gott. Und so eine ganze Weile, muss ich ehrlich gestehen, habe ich das auch wirklich geglaubt. Und habe dann schon gerechnet und dachte, so gut, wenn ich jetzt 10 Mark gebe in Gottes Reich hinein und es läuft richtig schlecht und ich kriege bloß das 30-fache daraus, dann sind das 300 Mark, stimmt das? Halleluja, mit denen ich in der nächsten Zeit rechnen könnte. Wenn es aber gut läuft, dann wären es sogar 1000 Mark, mit denen ich in der nächsten Zeit rechnen könnte. Und dann rechnet man so weiter und denkt sich, ich wäre ja bescheuert, wenn ich diese 1000 Mark nicht auch gleich wieder in die nächste Missionsorganisation investiere, denn dann müsste ich ja nach einer gewissen Laufzeit, die Gottes Wort leider uns nicht offenbart, müsste ich ja eigentlich 1000 mal 100, 10.000 Mark, wie viel? Ach, scheiße. Und man kann sich das leicht ausrechnen, also andere Leute könnten sich das leicht ausrechnen, wie schnell man dann bei Millionenbeträgen wäre, wenn diese Rechnung stimmen würde. Das Problem ist nur, und das hat wahrscheinlich jeder von uns schon am eigenen Leib erlebt, die Rechnung stimmt nicht. Es funktioniert nicht. Wenn das so wäre, würde ich hier nicht mit so schlechten Zahlen stehen, sondern hätte Geld, mir einen Taschenrechner zu kaufen. Mindestens. Ich hätte das Geld, mir jeden Taschenrechner der Welt zu kaufen und könnte vielleicht sogar mir einen Mathematiklehrer leisten, der mir das alles beibringt, wie man das Ding bedient. Also kurzum, das System funktioniert einfach nicht. Da ist ein ganz, ganz großer Fehler drin. Und ich glaube sogar eigentlich nicht nur ein großer Fehler, da sind mindestens 2 ganz große Fehler drin. Und ich habe vor so ein paar Jahren, ich mal mit meinem Freund Sprotte, den kennt ja bestimmt auch so der ein oder andere von euch, Typ aus Berlin, war mal im JFI-Ältestenkreis mit mir zusammen. Und wir waren mal in so einem Gottesdienst und da ging es eigentlich auch die ganze Zeit in der Predigt nur darum, das Opfer vorzubereiten. Und es ging also eine Dreiviertelstunde darum, wie das Prinzip von Saat und Ernte doch funktioniert und Geschichten irgendwie von Leuten, die so und so viel Geld in Gottes Reich reingesteckt haben und dann so und so viel wieder rausgekriegt haben. Und er immer wieder irgendwie diese gleichen Sachen wiederholt, dass wenn man einen Apfelsamen pflanzt, dann rechnet man doch auch nicht damit, dass ein Birnbaum rauskommt. Und selbstverständlich ist doch das, was man sät, irgendwie das kriegt man genauso wieder. Und genauso ist das natürlich dann auch mit Finanzen. Wenn du Finanzen säst, dann ist es doch ganz klar, wie dass du auch Finanzen wiederkriegst, sogar mit einer gewissen Dividende und einem Wertzuwachs, und ist doch völlig logisch. Und nachher stand ich so mit Sprotte und er sagte, ja, manchmal so eine ganz unvergleichliche Art, irgendwie Dinge auf den Punkt zu bringen, und er dachte so, hey, das stimmt ja nicht immer. Wenn ich 70 Cent in diesen Cola-Automaten stecke, dann kriege ich ja auch nicht 5 Euro raus, sondern kriege ich was völlig anderes wieder, nämlich eine Flasche Cola. Und es ist gar nicht so, dass immer ich das wiederkriege, was ich rein investiert habe, sondern oft kriegst du was völlig anderes wieder als das, was du eigentlich eingesetzt hast. Und das ist nicht nur bei Cola-Automaten so, wo man seine Cola bezahlt, sondern das ist, meine ich, auch in Gottes Reich hundertprozentig so. Und so eine Bibelstelle, die mir in dem Zusammenhang immer wichtig ist, ist Matthäus 10, ab Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Also ganz deutlich eigentlich so das letzte Beispiel, wenn du in Reich Gottes hinein investierst, indem du einem der Nachfolger Jesu ein Glas Wasser gibst, dann wird dich niemand um deinen Lohn bringen. Aber der Lohn wird garantiert nicht sein, dass du 30 Glas Wasser zurückkriegst. Oder 100 Glas Wasser. Zum Glück. Sonst würde ich keinem von euch mehr einen ausgeben. Schon gar kein Bier. Was soll ich mit dem ganzen Bier? Ich trinke das ja eh nicht. Nee, das wird ja... Bin froh, dass diese Rechnung nicht stimmt. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Paulus sagt, wer auf das Fleisch sät, nämlich böse Taten, Sünden und so weiter, der wird vom Fleisch nicht weitere böse Taten ernten, sondern der wird Verderben ernten vom Fleisch. Und er sagt genauso, wer auf den Geist sät, in Jesus-mäßige Einstellung, Buße, Jesus-mäßige Taten und so weiter, der wird vom Geist auch wieder was anderes ernten, nämlich das Leben. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel dafür, dass du etwas investierst und etwas anderes wiederbekommst. Und mir ist das total wichtig, dass wir nicht in unserem Kopf diese Verbindung haben, dass wir Geld geben, um reich zu werden oder um Geld wiederzubekommen. Sondern dass es uns klar ist, dass ganz oft, wenn wir in Gottes Reich hineingeben, dass wir entweder was völlig anderes wiederbekommen als das, was wir rein investiert haben. Und dass es manchmal sogar so sein wird, dass von dem, was wir eingezahlt haben, in Anführungsstrichen, dass wir gar nichts davon sehen. Wenn du Geld in deine Ortsgemeinde gibst, was absolut biblisch ist, dann wirst du davon nicht reich werden, aber du wirst eine geistliche Heimat bekommen. Wenn du Geld in die Mission reingibst, dann wird dich auch das nicht reich machen, aber du wirst daran teilhaben, dass Menschen irgendwo Jesus kennenlernen und irgendwo auf der Welt sich vielleicht Lebensumstände bessern. Und vielleicht wirst du niemals jemanden kennenlernen von den Leuten, die mit deinem Geld erreicht worden sind. Und trotzdem hast du was richtig Gutes gemacht und es wird sich auszahlen. Du wirst nicht reich davon werden, aber du wirst Anteil daran haben, dass Gottes Reich gebaut worden ist. Aber wir müssen einfach von diesem Denken wegkommen. Also ich hoffe, dass noch nicht mal besonders viele Leute von euch das haben, aber wir müssen von diesem Denken wegkommen, dass alles, was wir in Gottes Reich machen, sich in klingender Münze auszahlt. Es scheint mir fast nie, und das vom Alten und im Neuen Testament, fast nie irgendwie Gottes Absicht zu sein, dass wir reich werden und dass es uns nur gut geht, sondern es ist immer Gottes Ziel, dass wir Leute segnen, dass wir ein Segen sind, Da steht das erste Mal im 1. Mose und wie ganz am Anfang, 1. Mose 12, Vers 2, ganz kurz, du sollst ein Segen sein. Und danach, wie fast noch deutlicher, finde ich es im Epheser 4, 28, da heißt es, der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Also Gott macht uns nicht reich, damit wir einen weißen Anzug haben oder eine weiße Stretch-Limo, wo ich gerne einen weißen Anzug hätte. Sondern Gott macht uns reich, damit wir ein Segen für andere sein können. Und dann kann es auch sein, dass du genug Kohle hast für den weißen Anzug und Gott sagt dir, so nee, der Storch ist erst dran, kauf erst den weißen Anzug und danach kriegst du vielleicht auch einen. Das war jetzt hier Wort des Herrn. Ja, dann kann es sein, wie das Gott sagt, hey, gib das jemand anderem. Es ging gar nicht darum, dass du reich wirst, sondern es geht darum, dass du ein Segen wirst. Nee, ich habe leider keinen. Du hast einen? Oh! Man kann es mir denn nicht mal für eine Predigt leihen, bitte? Hast du auch noch eine goldene Rolex? Ja, mittlerweile habe ich auch bunte Sachen, aber die Was denn? Ich habe eine braune Hose, ja? Natürlich, ich habe total bunte Klamotten. Bin ich aber beleidigt hier. Nee, aber kannst du mir echt voll gerne mal leihen, den Anzug, wenn er mir passt. Also gerade um den Bauch rum, da. Also schwarz macht schlank, ich glaube, ich bleibe vielleicht doch lieber beim Schwarz. Aber ihr könnt euch das ja vorstellen, dass ich einen weißen anhätte. Leute, also das Prinzip dahinter ist, dass Gott, dass Gott hundertprozentig möchte, dass wir ein Segen sind und das in allen Bereichen. Und dass es eigentlich eine Sache ist, die nicht gut ist. Wenn Christen geben, um etwas wiederzubekommen, und ganz egal, ob es im Finanzbereich ist oder in irgendeinem anderen Bereich, es ist nicht Jesus-mäßig, wie immer mit der Maßgabe zu geben, dass uns irgendjemand was wiedergibt. Jesus sagt sogar an einer Stelle, ich weiß nicht, wo hab's nicht nachgeschlagen, aber sagt, wenn ihr was verleiht, dann nicht so, irgendwie, dass ihr es zurückerwartet. Also noch nicht mal irgendwie bei solchen Sachen. Ich meine, dass es viel Jesus-mäßiger ist, zu wissen, dass Gott Ressourcen, ob das Geld, Gefühle, Talente oder sonst etwas sind, in unserer Verwaltung gestellt hat und dass sie dafür da sind, dass wir andere Leute segnen, ganz egal, ob irgendetwas davon zurückkommt oder ob nichts zurückkommt. Und es ist auch gar nicht irgendwie Jesus-mäßig, und das höre ich leider auch, wie manchmal so Leute sagen, zu meinen, ich habe doch jetzt so viel irgendwie schon gegeben und wann kommt denn endlich jetzt meine Belohnung zurück? Also letzten Endes, wir machen viele Sachen, machen wir eigentlich nicht wegen einer Belohnung, sondern wir machen es, weil es gut ist, sie zu machen, weil Jesus möchte, dass wir sie machen und weil es Menschen gibt, die durch uns gesegnet werden können, und das ist richtig gut. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle mal den Klingelbeutel rumgehen lassen. Aber ich habe ja gar keinen. Wir sammeln ja keine Kollekten an den Gottesdiensten. Aber ich wollte es trotzdem gerne mit einem kleinen Appell beenden. Und euch bitten, so das nicht einfach theoretisch aufzunehmen, sondern etwas damit zu machen. Ich kann mich an keine Zeit meines Lebens als Christ erinnern. Und ich bin jetzt 15 Jahre mittlerweile mit Jesus unterwegs. Oh ja. Den Sein gibt's der Herr im Schlaf, also ich. Erwarte ich, dass wenigstens eine Person heute durch diesen Gottesdienst gesegnet wird. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern mit meinem Leben, in meinem Leben mit Jesus. In der ich nicht einen gewissen Betrag oder einen gewissen Prozentsatz meines Geldes gespendet habe. Und ich glaube, es wird auch nie eine Zeit geben, wo ich es nicht machen werde. Es war meistens nicht nur der Betrag, wie die Bibel ja quasi vorschreibt, den Zehnten in die Ortsgemeinde zu geben, 10% in die, von den Einnahmen, die man hat, in die Gemeinde zu geben, in der man zu Hause ist und in der man halt ist. sondern es war eigentlich meistens so, dass Jesus mir auch noch mehr aufs Herz gelegt hat. Ich kann mich auch an keine Zeit erinnern, wo ich nicht in irgendeinem Maße Gottes Versorgung erlebt habe. Das gehört sicherlich auch dazu. Es ist nicht so, dass Gott uns hängen lassen wird, sondern natürlich kümmert Gott sich auch um uns. Aber ich glaube, dass es eigentlich normal ist und wir, dass Gott uns auch mehr aufs Herz legt zu geben, als wir das vielleicht normal so machen. Ich habe vor, glaube ich, einem Jahr oder zwei angefangen, noch von meinem Taschengeld irgendwie was in die Mission zu geben, weil ich das echt sehr auf dem Herzen hatte. Und wir das, Claudi war ein paar Mal hier und hat über Mosambik geredet und ich dachte mir, hey, ich will Geld irgendwie dahin spenden. Und irgendwie war das ganz komisch. Ich habe gar nicht so besonders viel Taschengeld. Ich sage nicht, wie viel, aber immerhin. Und hatte echt das Gefühl, dass Jesus sagt, hey, was ist damit? Und ich dachte, okay, in Ordnung, dann gebe ich davon auch irgendwie noch einen Teil irgendwie nach Mosambik. Ich finde, dass Iris Ministries eine sehr gute Arbeit da machen und in einem Land, das zu den Ärmsten der Welt gehört. Und ich wollte gerne wieder daran teilhaben, wie das da weitergeht und Gottes Reich sich da ausbreitet und Kinderheime gebaut werden, weil das einfach eine richtig gute Sache ist. Und ich möchte euch bitten, irgendwie da mal drüber nachzudenken und zu beten und auch mal konkrete Schritte einzuleiten. Ich weiß, hier sind Leute aus ganz verschiedenen Gemeinden heute Abend. Bei uns ist es nämlich nicht die Kultur, dass man während des Gottesdienstes schnarcht. Die Predigt ist ja auch nicht auf unsere Gemeinde beschränkt. Sondern möchte ich echt bitten, wenn du noch nicht irgendwie jemand bist, der deine Gemeinde, in der du bist, unterstützt, dann fang doch an damit. Und wenn dir Jesus das nächste Mal irgendwie eine Not aufs Herz legst, hey, dann guck doch mal, wie du dafür beten kannst und wie du es unterstützen kannst. Und ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt und ich denke, wenn wir offen dafür sind, wird Gott uns auf vielerlei Weise auf einiges ansprechen. Und das kann direktes Reden Gottes sein oder auch einfach nur, dass du Fernsehen guckst und dir tut auf einmal irgendetwas total leid und du musst irgendetwas machen, dass es da besser wird. Hey, dann geh dem Impuls nach. Geh dem nach. Es ist, meine ich, eine der ganz großen Lügen des Feindes, dass man es sich nicht leisten kann, etwas abzugeben. Man kann es. Jeder kann es. Jesus hat es in einer Stelle irgendwie ganz deutlich hervorgehoben, da ist eine Witwe gekommen und hat, eine arme Witwe und hat einen Cent gegeben, das war ungefähr gar nichts. Und Jesus hat gesagt, hey, die hat mehr gegeben als jeder von den reichen Leuten, die wahnsinnig viel Kohle in den Opferstock gesteckt haben, denn die hat irgendwie was aus ihrem, nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern sie hat was aus ihrem Mangel herausgegeben. Und so meine ich mir, dass jeder Christ das kann. Nicht nur jeder Christ, in Deutschland kann es wahrscheinlich vermutlich wirklich jeder, aber dass auch jeder Christ es tun sollte, dass wir nicht irgendwie Gott nur bis zu unserem Geld gehen lassen, sondern dass auch irgendwie das Finanzielle auch ein Bereich ist, der unter Gottes Herrschaft steht und wo Jesus jederzeit sagen kann, irgendwie, dass wir etwas mit unserem Geld anfangen sollen, wo es aber auch ein Bedürfnis für uns selber wird, etwas von dem weiterzugeben, was Gott in unsere Verwaltung reingegeben hat. Ja, Amen. Das war die Nikolauspredigt. Dann wartet erstmal ab, wie die Weihnachtspredigt wird. Jesus, ich bete, dass du uns frei machst wieder von allen komischen Gefühlen und Gedanken, die wir im finanziellen Bereich haben. Gott, ich bete, dass du uns zu gebenden Leuten machst, Herr. Gott, ich möchte es nicht nur aufs Finanzielle beschränken, aber jetzt geht's heute Abend um Finanzen und so bete ich, Heiliger Geist, dass du unseren Herzen arbeitest, dass du uns lehrst, Gott zu vertrauen in diesem Punkt und dass du uns zu Menschen machst, die wirklich gerne geben, Herr, denen es auf dem Herzen liegt, ein Segen zu sein. Gott, ich bete, dass wir nicht Menschen sind, die sich nur um ihren eigenen Vorteil drehen. Ich bete, dass wir nicht nur danach gucken, wo wir für uns am meisten rausholen, sondern ich bete, dass wir nach Situationen suchen, wo wir anderen Menschen ein Segen sein können und das auch im finanziellen Bereich. Echt, ändere unsere Herzen, Jesus, das wäre so ein Wunder. Bitte ändere unsere Herzen in dem Punkt.
Ich habe ein ganz passendes Zeugnis dazu, entschuldige. Ich war seit groß geworden in so einer christliche Elternhaus und es war, man kennt das ja, den Zehnten geben, damit ist man auch groß geworden irgendwie. Man hat immer einen Euro vom Vater noch gekriegt, damit man noch in die Sonntagsschule was geben kann. Und dann, um das so ein bisschen anzutrainieren, aber hinterher, als ich dann irgendwie mein eigenes Geld verdient habe, habe ich mir gedacht, boah krass, ey, ein Zehnten von meinem ersten Gehalt, das ist ja ganz schön viel Geld. Und ich wurde, ich wurde dann von meinem Vater auch so halt erzogen, dass man einmal auch so ein bisschen drauf achtet auf sein Geld und nie über die Bedürfnisse hinaus und bla, und man kann sich auch mal was leisten, aber man muss das immer gut durchkalkulieren und darf man. Ich habe mich irgendwann echt, als ich meine erste Wohnung hatte, habe ich mich auch echt wiedergefunden, wie ich über so eine bescheuerte Excel-Tabelle hing, wo dann drin stand, Einnahmen sowieso und darunter die ganzen Ausgaben und Minus und dann bleibt da noch überhaupt was übrig für den Herrn. Und ich meine, boah, nee, also irgendwie gar nicht, ne? Wenn du, dann kannst du ja noch nicht mal mehr deine Lebensversicherung mehr leisten, ja? Und irgendwann habe ich mir dann einfach gedacht, in der Bibel steht drin, dass der Herr für dich sorgt. Auch wenn du den Zehnten gibst, er wird für dich sorgen. Und ich habe es dann irgendwann einfach mal gemacht, ja? Ich habe jetzt nicht den Brutto-Zehnten, ich habe den Netto-Zehnten genommen. Das ist schon mal ein Anfang, ja. Aber seitdem fehlt es mir echt an überhaupt gar nichts, ja. Ich merke das nicht, dass ich den Zehnten im Prinzip abgebe. Es geht mir deswegen kein Deut schlechter, im Gegenteil. Ich bin total, total gesegnet damit. Muss keine Schulden machen für irgendwelchen Kram, sondern ich merke einfach nicht, dass mir das Geld fehlt, sondern es ist total gesegnet, dass ich mir einfach gar keine Gedanken auch mehr darüber machen muss. Ich brauche die Excel-Tabelle nicht mehr, ja. Ich bin einfach frei davon, diesem Zwang, kann ich mir das überhaupt leisten oder kann ich mir das nicht leisten? Das wird uns sehr oft suggeriert, aber preis den Herrn, ja. Der hat es tatsächlich geschafft, mein Herz zu drehen und zu sagen, Heiko, du gib mir doch einfach deine Finanzen ab, ich mach das schon für dich. Und so kann er es auch mit deinen Finanzen machen und auch mit deinen.